Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fragen an. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Dr. Susanne Osmani. Eine Frau, die sich seit vielen Jahren für Bildung, Chancengleichheit und Frauenrechte engagiert. Gleichzeitig trägt sie Afghanistan nicht nur als Thema in ihrem Herzen, sondern als Teil ihrer eigenen Geschichte. Mit ihr möchte ich heute nicht nur über Politik sprechen, sondern über Menschen, über Frauen, deren Stimmen verstummen sollen, über Kinder, denen ihre Zukunft genommen wird, aber auch über Hoffnung, Mut und die Frage, was wir alle tun können. Liebe Susanne, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Schön, dass du da bist.
Hallo Frank, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein, dass wir uns gemeinsam über Afghanistan und die Gesellschaft unterhalten können.
Ja, wunderbar. Ich freue mich sehr. Afghanistan ist für viele Menschen ein Land aus den Nachrichten, geprägt von Krieg, Krisen und Schlagzeilen. Für dich ist Afghanistan aber viel mehr als das. Wenn ich einfach nur das Wort Afghanistan sage, was löst es heute in dir persönlich aus?
Ja, es ist sehr zwiegespalten. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Schulzeiten, haben tatsächlich meine Mitschülerinnen und Mitschüler Afghanistan gar nicht gekannt. Mhm. Das erste Mal, als wir tatsächlich Afghanistan auch in Schulzeit zur Sprache kamen, war dann 2001 aufgrund der politischen Einflüsse. Und damals war es mir total wichtig, dass meine Mitschüler auch verstehen, woher ich komme. Hatte damals noch nicht so diesen Bezug, dass man mich damit identifiziert, weil viele Afghanistan einfach gar nicht so ad hoc kannten. Heutzutage, sobald ich mich vorstelle als Afghanin, brauche ich kaum etwas zu erläutern. Dann hat jeder sozusagen ein Bild im Kopf, leider nicht immer ein gutes. Aber wenn ich jetzt ganz persönlich an Afghanistan denke, ist zum einen die Heimat meiner Familie und auch von mir. Und obwohl ich in Deutschland groß geworden bin, ich war 3 Monate alt, als wir nach Deutschland gekommen sind, trage ich natürlich Afghanistan im Herzen. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl, eine Verantwortung auch mitzutragen, auch wenn ich hier weit weg von Afghanistan bin, möchte ich meinen Mitmenschen in Afghanistan und der afghanischen Community mitgeben oder helfen, dass wir praktisch, nur weil wir jetzt keinen Krieg in Deutschland haben oder es uns gut geht hier, dass Afghanistan nicht in unserem Herzen vergessen ist. Und deswegen begleitet mich das Ganze schon sehr, sehr lange. Ja. Und deswegen, um es nochmal so kurz zu sagen, also es ist praktisch meine zweite Heimat und Afghanistan trage ich immer in meinem Alltag mit, auch wenn es nicht immer einfach ist.
Ja, verstehe ich total. Du bist in Deutschland aufgewachsen und gleichzeitig mit den Geschichten deiner Familie über Afghanistan groß geworden. Welche Erinnerungen oder Erzählungen haben dich als Kind besonders geprägt und begleiten dich bis heute?
Besonders die Zeit, die meine Mama während ihrer Uni-Zeit immer wieder schildert und erzählt, wenn wir sie fragen, wie war denn Afghanistan oder auch als Kind, wenn wir Bilder gesehen haben und dann die ganzen politischen Einflüsse, fragt man sich, woher komme ich, wie ist denn das Land? Und ich bin tatsächlich bis heute nicht nach Afghanistan geflogen und hatte nicht die Möglichkeit, um mir selbst ein Bild zu verschaffen. Durch die Erzählung von meiner Mama habe ich immer dieses positive Bild im Kopf, dass alle wirklich, man kann sich das kaum vorstellen, also wirklich ein Leben wie in Europa hatten, dass die Frauen an Universitäten unterrichtet haben, ganz europäisches und ganz modernes Leben, so wie wir heute sagen, gelebt haben. Wenn man sich dann die Bilder zu heute vorstellt, kommt man zu stellen. Aber sehr positiv, ein sehr herzliches Land und Ich verbinde immer die Bilder der Berge mit Afghanistan. Also ich sehe natürlich die ganzen Alpen, die wir haben, mit den Fotos von meiner Familie und als meine Mama selbst in der Uni dann auch gelehrt hat. Also es sind sehr, sehr viele positive Dinge und schon als kleines Kind war das Thema Bildung sehr präsent bei uns. Deswegen muss ich sagen, durch die Geschichten meiner Familie sehr positiv tatsächlich.
Werbefreier und unabhängiger Podcast. Mit PayPal kannst du das unterstützen. Wie? Das steht in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Wurde gerade angesprochen, dass ich habe auch mal so ein paar Bilder gesehen aus den 70ern, waren das, glaube ich, aus Kabul. Und man denkt echt, man ist hier irgendwo in Mitteleuropa an der Côte d'Azur oder so. Wahnsinn. Und ich glaube, Istanbul war auch mal so ein Punkt. Das war ein völlig anderes Leben, als was es jetzt ist. Das ist ja schon krass, wie das sich das verändert hat, oder?
Total, total. Also wenn man sich wirklich die Bilder anschaut, die Frauen tatsächlich in Miniröcken zu Uni gegangen. Also wirklich der Vergleich jetzt, wenn man dann die Frau in Afghanistan jetzt googelt, hat man direkt eine Burka oder eine Bedeckung, sodass die Frau gar nicht mehr sichtbar ist. Und vorher war die Frau in Afghanistan auch Mittelpunkt der Gesellschaft irgendwo, weil viele kennen das wahrscheinlich. Es ist auch hier wahrscheinlich nicht nur in Afghanistan so, aber dass die Frauen tatsächlich doch so der Schlüssel der Familie sind und so ein bisschen steuern und so war es da. Damals war es sichtbarer und jetzt ist das Ganze leider in den Schatten gerückt worden, genau.
Ja, es ist total, total schade. Gab es in deinem Leben so einen bestimmten Moment, in dem aus der persönlichen Verbundenheit mit Afghanistan das Gefühl wurde, ich möchte Verantwortung übernehmen und mich engagieren? Gab es da so einen Punkt oder ist das so was Schleichendes, was sich dann so, was immer größer wird in einem?
Also der größte Punkt, etwas zu tun, war natürlich 2021. War sozusagen der Schlüsselmoment. Ich habe durch meine Familie immer viel mitbekommen, also dass das Thema politisches Engagement oder die der Einsatz für Menschenrechte war immer bei uns in der Familie sehr präsent. Und deswegen hat mich das immer wieder begleitet. Ich habe zu Zeiten meiner Uni, obwohl ich etwas ganz anderes studiert habe, Semesterferien auch, oder es war sozusagen mitten im Studium, auch eine Art Praktikum gemacht bei der UN für die afghanische Mission, weil mich das irgendwie nie losgelassen hat. Und da war ich dann tatsächlich vor Ort mit Menschen, die dann direkt auch im Alltag und im Berufsleben die Sprache gesprochen haben. Das war immer so ein Wunsch von mir, dass in meiner Umgebung die Menschen auch mich verstehen. Also war früher meine Schwester und ich immer gesagt, wie schön es ist, wenn wir nach Afghanistan gehen und alle verstehen uns, alle sprechen eine Sprache. Das war auch so ein wichtiger Moment. Also ich habe immer den Bezug zu Afghanistan gehabt, aber wieder auf deinen Punkt zu kommen.
Ja.
Das Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, ich kann nicht still sitzen, war das der 15. August. Also ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen.
Ja.
Und das war wirklich wie, das waren so zwei Schlüsselmomente. Also einmal, als ich wirklich mitbekommen habe im Fernsehen, weil die Taliban sind einmarschiert und sie haben die Macht übernommen. Das war der eine Moment. Und in meiner Kindheit, der Moment nach den Anschlägen in New York, dass ich am nächsten Tag in die Schule gegangen bin und ich also wirklich von meinen Mitschülern angesprochen wurde, was habt ihr denn da gemacht?
Okay.
Und es war so zwei, weil es war der erste Moment, wann es dann zur Sprache kam und ich habe die Welt nicht mehr verstanden.
Ja, klar.
Weil ich war in der 6. Klasse, ich habe alles auch in den Nachrichten begleitet und das war für mich auch als Kind ein Schock. Also es war so, wenn man sich zurückerinnert, wie so ein Horrorfilm im Fernsehen. Viele haben es gar nicht realisiert, was da gerade passiert ist. Und der erste ja, Schlussmoment war dann, ich bin zu meiner Geschichtslehrerin gegangen und habe gesagt, ich muss mal meinen Mitschülern erzählen, woher ich komme.
Ja.
Und habe dann in der 6. Klasse, bin ich jetzt, wenn ich zurückdenke, richtig stolz auf mich.
Ja, total.
Habe dann Referat gehalten über Afghanistan und habe auch versucht zu erklären, was Terrorismus bedeutet und was Afghanistan damit zu, also das, was ich ja natürlich zu dem Zeitpunkt als Wissensstand konnte, mit Unterstützung meiner Familie dann auch. Und ich habe dann auch den Islam versucht zu erklären, weil viele natürlich dann zu dem Zeitpunkt natürlich auch was ganz Böses gesehen haben mit der Religion und dem ganzen Konstrukt. Das war einfach auch zu viel für die Gesellschaft, aber für mich als Kind auch also eine sehr unangenehme Situation, weil man mich irgendwie indirekt damit verantwortlich gemacht hat, weil ich schon etwas traurig und hatte so das Bedürfnis, ich muss klarstellen, ich habe damit nichts zu tun und ich habe nichts Böses gemacht und auch nicht mal genannt. Also das war ganz, ganz traumatisch, würde ich sagen, für eine Sechsklässlerin sich erklären zu müssen.
Ja.
Das war so der eine Moment, was mich auch über die Zeit hinweg bewegt hat, ich muss was tun, um einfach Sichtbarkeit und Klarheit zu schaffen bei dem Thema.
Mhm.
Und wenn wir zurückkommen auf den 15. August, das war der Moment, wo ich dann auch die Plattform Female Union ins Leben gerufen habe.
Mhm.
Ich habe dann direkt am nächsten Tag geguckt, was wir machen können, Demonstrationen organisiert und dann fing das Ganze an mit dem Bundesaufnahmeprogramm. Also es hat sich so ein bisschen dann weiter ausgerollt und dann wurde es halt sehr intensiv. Also in den letzten 5 Jahren, muss ich sagen, gab es irgendwie kaum einen Tag, wo ich nicht daran gedacht habe oder daran gedacht habe, was kann ich tun, was können wir auch als Gesellschaft tun, der Diaspora, weil das natürlich nicht so einfach ist, wenn man weiter weg ist. Aber das waren so 2 Momente, die mich dazu bewegt haben, zu versuchen, an der Veränderung teilzurufen, genau.
Ja, ja. Also Punkt 1 ist ja, sich als Sechsklässlerin vor die gesamte Klasse zu stellen. Also Chapeau. Ich habe es immer gehasst, an die Tafel zu gehen damals früher als in der Grundschule. Ich habe sowas gehasst, im Mittelpunkt zu stehen. Aber das spricht ja umso mehr für dich, auch für deine Leidenschaft, für dein Engagement, das auch mal zu erklären, das richtig zu stellen, wo du herkommst, worüber reden wir hier eigentlich? Und gerade so ein Riesenthema wie Islam. Also ich will mir nicht anmaßen, es zu verstehen. Wir brauchen mal ein schönes Thema für einen Podcast, glaube ich. Aber es ist ja so ein unglaublich großes Thema, das mal zu erklären.
Auf jeden Fall. Und wenn man zurückdenkt, mit dem Verständnis einer Sechstklässlerin, dann sich erklären zu müssen, ist nicht einfach. Ja. Aber ich habe so das Bedürfnis, ich muss meinen Mitschülern zeigen, was dahinter steckt und den Bildern aus dem Fernsehen. Also war so ein bisschen die Verbindung, genau.
Ja, ja, total. Jetzt hast du gerade noch den 15. August 2021 angesprochen. Da bist auch in diese, ich sag mal, Aktivismusrolle reingekommen. So habe ich das jetzt so ein bisschen verstanden. Und man nutzt das ja auch aus. Man hat ja auch Social Media oder Podcast, siehe hier. Hat das auch so ein bisschen geholfen, so die Social Media-Ding?
Auf jeden Fall, weil wir da, ich muss sagen, zum ersten Mal auch die afghanische Community zusammengekommen ist. Also egal wo aus Deutschland, haben wir uns zusammengefunden, wir haben Demonstrationen zusammen gemacht. Damals gab es auch noch die Plattform Clubhouse, da gab es dann auch Konferenzen, wo man sich zusammenfinden konnte.
Ja.
Also schon geholfen, um die Menschen zusammenzubringen und die Sichtbarkeit zu schaffen. Und dadurch sind natürlich dann weitere Projekte entstanden. Aber ich muss sagen, es ist aus der Diaspora nicht einfach. Also weil ich habe immer das Gefühl, dass Afghanistan, also wenn gerade eine Schlagzeile ist, ist es sichtbar und man spricht darüber, aber dann geht es auch ganz schnell wieder in den Hintergrund. Und allein wenn man sich vorstellt, dass seit 5 Jahren ein Terrorregime regiert, eine Entrechtung wirklich von allerhand von Menschenrechten Tag zu Tag vonstatten geht, kann ich mir manchmal nicht erklären, wie man das zulassen kann. Also, das ist Ja, ich finde manchmal gar nicht die Worte dafür, ne? Also das nicht einfach, ja.
Ja, das verstehe ich total. Und ich interessiere mich ja auch leidenschaftlich für Afghanistan, das Thema. Weil ich einen Podcast hier habe, habe ich jetzt schon mal öfter hier drin. Und ich glaube, ich bin da in, ja, ich will den Algorithmus sagen, aber in so einer Bubble. Man kriegt sehr viel mit, aber es ist halt echt kompliziert, die Leute außerhalb dieser Bubble zu erreichen. Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie heißt das, glaube ich. Das ist gar nicht mal so einfach, Menschen zu erreichen. Sagen wir mal, was geht eigentlich in Kabul ab? Übrigens, wir haben ja auch eine Botschaft jetzt hier in Bonn, die von der Taliban betrieben wird. Das ist dann immer so ein Achselzucken und dann geht man irgendwie weiter. Aber irgendwie ist das doch der Skandal des Jahres, oder nicht?
Total. Also wenn man auch zurückdenkt, die internationale Gemeinschaft war ja jahrelang in Afghanistan, um den Terrorismus zu bekämpfen. Mhm. Und in der Zeit hat sich Afghanistan auch sehr gut entwickelt. Also den Menschen hat es schon was gebracht, auch wenn man das politisch sieht, das jeder ein bisschen anders. Natürlich ist es nie super, wenn unterschiedliche Länder in einem Land agieren. Aber zu dem Zeitpunkt hat es auch sehr viele positive Einflüsse gehabt. Mhm. Und dann von heute auf morgen alles zurückzulassen und Afghanistan allein zu lassen mit einem terroristischen Regime, was man zuvor versucht hat zu bekämpfen, das ist so widersprüchlich und mir tut am meisten tatsächlich die Gesellschaft in Afghanistan leid, weil wir sind natürlich hier traurig und versuchen unser Bestes, irgendwas zu tun, aber die Menschen dort haben nichts in der Hand. Also sie müssen sich dem annehmen. Mhm. Und natürlich gibt's wundervolle, starke Frauen, die demonstrieren und auch viel tun und auch Männer, die sich dazu stellen und ihr Bestes versuchen. Mhm. Aber man muss sich vorstellen, wenn solche Personen agieren und regieren mit Regeln und Gesetzen, die man als Mensch nicht verstehen kann, es ist eine unglaublich schwierige Situation. Also für die Menschen vor Ort, das kann man sich gar nicht vorstellen. Natürlich sieht man, oder man hört viel, aber ich glaube, wenn man dann nochmal in der Situation ist, es ist wirklich hoffnungslos. Hoffnungslos in dem Sinne, weil man sieht keine Veränderung. Und ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Situation für die Menschen vor Ort.
Ja, auf jeden Fall. Und wir hatten ja dieses Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. Das lief ganz gut. Und dann ist es immer schlechter geworden, also wenn es überhaupt jemals da war. Und wenn du heute mal in der Regierung fragst, da interessiert sich keiner mehr für. Das finde ich auch so, sorry das Wort, aber kackendreist.
Ja, ich kann mich noch genau erinnern, als es anfing. Das war tatsächlich Ende August 2021, wurde es dann bekannt gegeben. Und ich weiß noch, dass ich und noch viele andere, die sich dann auch in der Zeit aus der Diaspora zusammengetan haben, wir haben so viele Formulare ausgefüllt und mit so vielen Menschen gesprochen, die dann noch Verwandte vor Ort hatten und wirklich gemacht und getan. Ich muss dir vorstellen, allein jetzt ich als Person habe ca. 200 Formulare ausgefüllt und jetzt aus der ganzen Diaspora musst du dir vorstellen, die haben immer wirklich Tag und Nacht dran. Und ich habe von diesen Formularen nur eine Familie helfen können. Also ich habe dann, kann man sich in Zahlen gar nicht vorstellen. Ich habe dann irgendwann mit einer Dame gesprochen, die mir gesagt hat, wir haben 200.000 Fälle und ungeöffnete E-Mails und können sich vorstellen, mit unserer deutschen Bürokratie, wie lange das dauert, rankommen. Ne? Also,
klar.
Und da war noch nichts mit Digitalisierung und wir versuchen irgendwie anders zu lösen.
Also
ich will auch nicht irgendwie den Mitarbeitern dort irgendeinen Vorwurf machen, aber man hätte vielleicht irgendwie ein anderes Konstrukt machen können, sodass man wenigstens einen größeren Teil retten konnte. Und wenn ich denke, dass ein Rettungsflugzeug, wo glaube ich über 100 von Leuten reingepasst hätten, 7 Leute gerettet haben.
Ja.
Und das sind dann so Zahlen, also ich verstehe auch immer, wenn viele sagen, warum muss Deutschland dann jetzt hier zu Hilfe kommen? Es ist ja nicht nur Deutschland, man hatte ja auch weltweit schauen können, wie man eine Lösung findet, wenn man gemeinsam gebrainstormt hätte, geschaut hätte, wie können wir was tun. Und ich denke, Institute wie die UN oder generell die internationale Gemeinschaft hätte was machen können, aber es war nicht die Priorität. Mhm. Und ich habe damals mit eine Familie, die dann nach Deutschland kommen konnte, mit Hilfe von einer Stiftung und auch dem Goethe-Institut, das hat circa 6 Monate gedauert, über den Iran, über Pakistan. Das war nicht einfach für die Familie, und es war eine Dame, die auch in Herat unterrichtet hat, und ihr Mann konnte nicht mehr arbeiten, weil er gesundheitlich eingeschränkt war. Mhm. Und sie wurde wirklich an der Universität angehalten, und das war noch relativ früh im August 2021 und wurde dazu aufgefordert, nicht mehr zu unterrichten. Mhm. Und sie war die einzige Person, die ihre Familie ernähren konnte. Mhm. Und hatte auch keinen Sohn, der dann irgendwie unterstützen konnte. Mhm. Also es war eine sehr heikle Situation, und sind in Afghanistan noch tausende solcher Fälle. Ja. Aber man muss sich mal vorstellen, was sollen die Frauen tun? Also wenn man einen Mann zu Hause hat oder dann einen Mann hat, der eingeschränkt ist und man die einzige Person ist, die die Kinder ernähren muss oder auch sich selbst, dann es ist so unglaublich. Und dann stelle ich mir vor, wozu haben wir dann so viele Menschenrechtsorganisationen? Warum? Wir haben so viele Möglichkeiten. Mhm. Warum nutzt man sie dann nicht? Also es ist immer sehr, sehr, sehr schwierig. Manchmal ist es einfach wirklich nur die Priorisierung, oder wie du auch gesagt hast, manchmal die Sichtbarkeit vergeht. Man hat keine Verbindung zum Land. Ja. Und es existieren auf der ganzen Welt so viele Konflikte und Ungleichheiten. Kann man gar nicht in einem Gespräch alle aufführen.
Ja.
Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, gerade auch du mit deiner Arbeit, das muss man an dieser Stelle auch sagen, das ist sehr, sehr hilfreich und wertschätzend, dass du diese Quelle aufnimmst und darüber sprichst. Ich finde, das ist mal der erste Schritt, weil viele fragen mich auch immer, auch im Aktivismus, was können wir denn tun und was kann man machen? Bringt das denn überhaupt etwas? Und ich finde, manchmal ist es auch einfach ein Like eines Posts oder einfach darüber zu sprechen, das hilft schon, um Sichtbarkeit zu schaffen.
Ja. Ja.
Und deswegen denke ich, dass jeder ein Stück dazu beitragen kann.
Ja. Also ich stelle mal so eine These auf. Ich glaube, der Welt wäre geholfen, wenn alle sich mal ein bisschen zuhören würden an entscheidenden Stellen. Statt übereinander zu reden, einfach mal miteinander zu reden. Liebe Grüße an die führenden Politiker dieser Welt. Ich glaube, das würde schon einiges erleichtern auf dieser Welt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Sehr, sehr guter Punkt.
Ja.
Weil es ist oft der Fall, dass wir aneinander vorbeireden oder man wirklich nur dazu hört, wenn es der anderen Person einen Vorteil bringt, leider Gottes. Und auch politisch gesehen, sehr oft leider der Fall, dass bestimmte Punkte erwähnt werden, Veränderungen, die sich die Gesellschaft herbei wünscht, nur bis die Partei gewählt wurde. Und dann richtiger Programm leider.
Ja.
Ich finde gerade die Politiker und auch Personen in der Öffentlichkeit, die diese Ressourcen haben und die hier besetzen, auch die Sichtbarkeit, um Veränderung auch im Mindset der Gesellschaft zu schaffen, das ist leider zu wenig.
Mhm.
Und du hast vollkommen recht, wenn wir uns zuhören würden und versuchen würden, man kann nicht immer alles nachvollziehen, aber wenn wir uns zuhören, dann verstehen wir erst, was hinter den Personen grundsätzlich für Probleme und Hintergründe stehen und können dann auch ein Verständnis entwickeln. Das muss nicht immer von Anfang an sein und man muss auch nicht immer einer Meinung sein, aber wenn man jemandem die Möglichkeit gibt, zuzuhören und die Möglichkeit, Verständnis zu entwickeln, dann wird die Welt schon ein bisschen anders ausschauen. Also das stimmt auf jeden Fall.
Ja. Wenn wir mal auf die letzten Jahre schauen, dann erleben wir, wie Frauen in Afghanistan Schritt für Schritt aus nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen werden. Was geht in dir vor, wenn du diese Entwicklung beobachtest, als Frau, aber auch als jemand, der familiär mit diesem Land verbunden ist?
Also grundsätzlich erstmal sehr, sehr traurig. Also natürlich auch als Afghanin, aber auch als Frau und Mensch ist es, also mir liegt es sehr nahe, dass man jedem Menschen, egal woher er kommt, egal welcher Nation, dass jeder Mensch jedes Recht, jedes Menschenrecht hat und auch ausüben kann. Und es hat nichts nur damit zu tun. Also manchmal ist es genauso bei anderen Ländern, wenn man weiß, dass es einer Person nicht gut geht oder die Person entrechtet wird, dann sehen wir eine Ungerechtigkeit. Und da verspüre ich, ob es jetzt als Frau, als Afghanin oder generell aus einem anderen Land, einfach erstmal nur Traurigkeit und auch sehr schade, weil wenn wir jetzt daran denken, wir haben 2026 und Afghanistan ist eins der Länder, wo die Bildung komplett, also aus dem Weltgeschehen rausgenommen worden ist, wo Frauen wirklich keine, also ich will gar nicht von Frauenrechten sprechen, ich möchte wirklich betonen, es sind Menschenrechte, die jedem Weltbürger, jedem Bürger auf dieser Welt zugestehen oder zustehen. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das für die Personen vor Ort sind. Und wenn man dann als außenstehende Person in der Diaspora in einem Land lebt, sozialistisch, demokratisch, auch wenn es nicht immer so ist, aber wir haben zumindest die Privilegien, nach diesen Rechten zu leben. Es fehlen mir tatsächlich die Worte. Also das ist zum einen Trauer und auf der einen Seite auch eine Art Ohnmachtsgefühl, weil ich nichts machen kann. Also natürlich spreche ich darüber und natürlich arbeite ich an Projekten und versuche mein Bestes von Herzen, nicht nur für Afghanistan, für alle Menschen was Gutes zu tun, aber es ist unheimlich schwierig und ich bin immer zwischen Trauer und Ohnmacht in dem Sinne, dass ich denke, ich bin Afghanin, ich hätte auch dort sein können und hatte nur das Glück, dass meine Familie früher nach Europa gekommen ist. Und man hat so ein bisschen auch so eine Verantwortung, die man mit sich trägt, weil man nicht akzeptieren möchte, dass die afghanische Gesellschaft in so einer Situation ist. Und auf der anderen Seite sich auch vergleicht und sagt, ich habe hier alle Rechte und das kann man gar nicht so genießen, weil man weiß, okay, auf der anderen Seite sieht es ganz anders aus. Das ist wirklich wirklich so ein Hin und Her an Gefühlen und gar nicht so klar identifizieren, weil es ist wirklich schwierig zu beschreiben.
Ja, verstehe ich. Trotz viele Einschränkungen erlebe ich auch immer wieder, dass Frauen und auch Männer sich nicht einschüchtern lassen und auf unterschiedliche Weise Widerstand leisten. Ich habe letztens eine Story gelesen, dass ein Mann heimlich Kinder unterrichtet, so ein ehemaliger Lehrer oder so, und der unterrichtet die heimlich. Was beeindruckt dich an diesen Menschen besonders, persönlich?
Total. Also solche Initiativen finde ich super klasse, weil ich da immer wieder den Gedanken habe, obwohl die Situation nicht schlimmer sein kann, sind die Menschen trotzdem voller Motivation, eine Möglichkeit zu finden. Und ich habe auch letztens auch einen ähnlichen Fall mitbekommen, wo auch ein Mann seine Töchter auch mit die Haare zugeschnürt hat mit Mütze und so ein bisschen wie ein Junge aufgezeigt hat, sodass die am Schulunterricht teilnehmen können. Und das finde ich klasse. Und diese Initiative und die Kraft der Männer für die Frauen in Afghanistan, das ist das, was wir brauchen. Also das sind die Säulen, die gerade fehlen. Und ich finde es super, dass man aus dem Worst Case das Beste macht. Und das sind wirklich Geschichten, die einem wirklich sehr, sehr nahe gehen und zum anderen einen auch sehr freuen, dass es irgendwie Wege gibt, dass es weitergeht.
Ja. Man darf auch nicht vergessen, es ist auch sehr gefährlich für die Eltern. Also wenn das auffliegen würde, ich weiß nicht, was die Taliban da mit diesen Menschen machen würde.
Ne? Ich will es gar nicht aussprechen. Ja, genau. Aber leider sind dann, wenn so etwas auffliegt, hat es kein gutes Ende.
Ja.
Aber dennoch rechne ich das diesen Personen sehr, sehr hoch an, dass sie es versuchen, trotz dieser Angst, wie du sagst. Also man weiß nicht, wie der Tag endet, aber dennoch geben sie wirklich ihr Bestes, das Beste aus der Situation zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Bildung bedeutet ja weit mehr als nur Lesen und Schreiben. Es bedeutet Selbstvertrauen, Perspektive und auch Freiheit. Welche Folgen hat es für eine ganze Generation von Mädchen oder auch Kindern, wenn genau das fehlt?
Also wir müssen, wenn wir jetzt einmal zurückdenken, ich hatte letztens auch noch mit einer guten Freundin darüber gesprochen, weil wir da gerade auch an einem Projekt arbeiten, wo wir noch nicht drüber sprechen können, aber es geht so in diese Richtung, wo wir analysiert haben und geschaut haben, was das für Konsequenzen hat. Und natürlich zum einen, man denkt immer, es ist nur dieser Schulverbot für ein paar Jahre und es wird sich dann gucken. Aber man muss sich ja vorstellen, dass teilweise in vielen Familien viel mehr Frauen sind auch als Männer. Und wenn die in Bildungssegmente ausgeschlossen werden, bedeutet das einen Generationsverlust von Bildung und gesellschaftlicher Entwicklung. Also wenn es so weitergehen sollte, ich hoffe es natürlich nicht, wenn man jetzt 20 Jahre weiterschaut, wird, also Afghanistan ist aktuell schon auf einem leider sehr schlechten Bildungsstand so gesehen. Und wenn das jetzt 20 Jahre so weitergeht, rein aus gesellschaftlicher, psychologischer und auch wirtschaftlicher Hinsicht, hat das enorme Konsequenzen für das ganze Land und ein kompletter Generationsverlust, der dazwischen liegt, dazwischen Trauma und Bildungsverbot. Also wir sehen immer das Bildungsverbot im Vordergrund, aber was das für Konsequenzen mit den Familien und der Gesellschaft hat, das hat einen enormen Einfluss.
Ja. Das heißt aber irgendwie so in 20 Jahren ist Afghanistan wirtschaftlich, ökonomisch doch tot, oder? Also was kann denn Afghanistan zur Wirtschaft beitragen, wenn keine Menschen mehr da sind?
Richtig, und die Personen, die dann tatsächlich auch akademische oder auch nicht akademische Jobs ausgeübt haben, sind denen ja sozusagen aus dem wirtschaftlichen Segment rausgenommen worden. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war das schon letztes Jahr, als die UN eine Resolution geteilt hatte, dass die größte Hungersnot zum Beispiel auf der ganzen Welt Afghanistan mit der höchsten Rate ist. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass das eine die Armutssäule und auf der anderen Seite die Bildungssäule. Sie können sich ja gar nichts mehr erwirtschaften. Und es fließen ja Gelder von NGOs, die da noch Möglichkeiten haben. Aber das rettet das Land nicht. Also man muss immer schauen, Hilfe zur Selbsthilfe. Und dieses Segment fällt komplett weg, weil die Person oder die Gesellschaft gar nicht an dem wirtschaftlichen Segment teilhat. Und das zerstört eine ganze Gesellschaft und Wirtschaft ohnehin.
Ja, ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, weil ich weiß es nicht. Hat Afghanistan Bodenschätze, Öl oder sonst irgendwas? Ich habe da gar keine Ahnung von.
Ja, wir haben einige, also wir haben Smaragdsteine, wir haben, es ist also zwar kein, also es ist eine Ressource, Opium ist ja enorm vorhanden, Öl haben wir auch, also es sind viele Ressourcen, wo man auch dazu sagen muss, zum Beispiel, wenn es jetzt um die Steine geht, es gibt auch nicht die Möglichkeiten, diese korrekt aus den Bergen zum Beispiel herauszunehmen, weil ein fehlt die Kenntnis, diese zu nutzen und auch für sich zu entbehren. Aber dahinter, wenn man jetzt so einen Vergleich wie das in Europa oder in den USA funktioniert, man hat die Ressourcen, man hat das Wissen, man hat auch das Equipment, diese Ressourcen dann auch zu entnehmen. Und da, also es gab natürlich oder es gibt immer auch vor der Zeit bestimmte Personen, die das über Familien gelernt haben oder das schon Jahrzehnte gemacht haben. Aber es gibt teilweise auch Personengruppen, die nicht in den Zentralstädten gewohnt haben, sondern ein bisschen in dörflichen Regionen und die das Familie aus mitgegeben haben. Aber Ressourcen oder Bodenschätze gibt es genug.
Mhm.
Wie viel davon noch da ist, tatsächlich, ja. weiß man nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein bodenreiches und ressourcengutes Land, sozusagen. Und früher hätte man gesagt, es ist ein fruchtbares Land, wie in den alten Geschichten. Aber das muss man sich natürlich vorstellen, wenn das nicht die Personen gibt, die da den Kenntnisstand haben, das auch zu nutzen.
Mhm, klar.
Weil wenn man vielleicht, das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Info, ich hatte mal einen Bericht gelesen, die Taliban, die aktuell regiert, es waren auch viele, ja, wenn man jetzt zurückdenkt, vor 20 Jahren waren es viele junge Leute, die aus den Familien entzogen worden sind, aus unterschiedlichen Regionen, und die keinerlei Bildung genossen haben. Sie wurden irgendwo eingesperrt und haben wirklich nur Brainwashing gehabt und erhalten, um dann in dieser heutigen Zeit zu funktionieren. Und deswegen, es gibt ja viele Bilder, wo man dann die Taliban sieht, wo sie zum ersten Mal auf dem Karussell sitzen oder also ganz gewöhnliche Situationen, was für sie was ganz Neues ist oder zu so viele Menschen, so viele Frauen, das ist, passt alles nicht zusammen, weil sie aber abgeschottet gelebt haben.
Mhm.
Und jetzt muss man sich vorstellen, diese Personen regieren ein Land und dann zieht dann der Gesellschaft die Bildung.
Mhm.
Also ich will mir nicht vorstellen, was aus der Gesellschaft wird in 20 Jahren unter diesen Personen und ohne Bildung und wirtschaftliche Ressourcen. Das ist jetzt schon vorprogrammiert, dass es eine Vollkatastrophe ist.
Mhm. Ich spinne hier im Podcast ganz gerne mal rum. Wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, würde ich jetzt Friedrich Merz und Donald Trump mit hier reinholen in den Call und du könntest dich mit den beiden mal über Afghanistan unterhalten. Was wäre deine Botschaft an die beiden älteren weißen Herren?
Also zum einen hätte ich erstmal eine Frage. Und warum denn beide so mächtige Personen mit Einfluss nichts gegen die Taliban tun? Denn wir wissen ja alle, dass man dass keine demokratische Regierung ist, sondern Personen sind, die weder was vom sozialen noch demokratischen Leben wissen und auch nicht von Menschenrechten und eine Gesellschaft komplett blind treiben nach ihren eigenen Gesetzen, ohne an das Grundgesetz zu denken. Und meine Frage wäre es, warum sie zum einen nicht agieren und das zulassen. Und mein Wunsch wäre, dass sie wirklich vor Ort sich das einmal anschauen und die Taliban wirklich von heute auf morgen wohin auch immer bringen oder was auch immer, aber auf jeden Fall aus dem Land raus. Und dass man dann schaut, dass man eine demokratische Regierung aufsetzt für die Gesellschaft, weil man muss sich auch vorstellen, was für Auswirkungen das auf unsere Welt hat. Also wenn man ein Land hat, wo eine Regierung komplett nach ihrem eigenen Willen agiert, irgendwann kommen diese auch auf irgendwelche anderen blöden Ideen. Und es hat immer einen Einfluss auf die ganze Welt. Und dann wäre meine Frage, was machen sie dann, wenn sie dann davon betroffen sind? Ne? Also das ist, also mein erster Wunsch wäre auf jeden Fall, dass sie die Taliban raus aus Afghanistan bekommen. Das wäre mein Wunsch,
Ja, wunderbar. Also ich kann dir nicht versprechen, ob die beiden diesen Podcast hier hören, aber ich werde die beiden mal verlinken. Dann können sie auch mal anhören und vielleicht kommen die ja auf dich zurück. Wenn ich jetzt Hörer habe, die jetzt irgendwo in Deutschland sitzen und sagen, ja, Afghanistan, das ist schon ganz schön interessant. Was können diese Menschen tun, was Wirkung entfaltet für Afghanistan, um da ein bisschen reinzukommen und auch von hier aus, von Deutschland, von weit weg, einen Teil dazu beitragen zu können?
Ja, zum einen natürlich nicht nur die Nachrichten zu schauen, weil man ja da mal die aktuelle Situation und leider immer so den aktuellen Status hat. Aber wenn man sich mit Afghanistan beschäftigt, würde ich mal wirklich so ein bisschen in die Geschichte zurückblicken, wie die Entwicklung war, wie das Land vor diesem aktuellen Zustand war,
ja,
und sich auch einfach mal mit Afghanen und Afghaninnen aus der Umgebung zu vernetzen und auch mal vielleicht zu einer Veranstaltung zu gehen, einfach zu verstehen, in welch einer Situation Afghanistan aktuell ist und wie die afghanische Community auch in Deutschland damit umgeht und welche Initiativen es gibt. Und vielleicht kann ich das auch einfach mal mitgeben. Ich bin gerade in einem Projekt, wo ich auch viel Unterstützung brauche. Das ist auch eine Verbindung zum Bildungssegment, wo ich schaue, dass ich eine Art Mentoring-Plattform kreiere, wo wirklich Experten, egal aus welchem Bereich, oder es müssen auch nicht speziell Experten sein, aber Menschen, die helfen möchten. Und eine Art, wir kennen das ja immer, das ist, es gibt immer so Partnerschaften zwischen Ländern, wo man früher gab es Brieffreundschaften und heutzutage hat sich das ja durch die sozialen Medien ein bisschen weiterentwickelt. Und dass man dann schaut, dass man eine Plattform hat, wo jeder einmal die Woche sich mit einer Afghanin oder auch einem Afghanin in Afghanistan austauschen kann. Man muss mal irgendwie super großes Wissen beitragen, sondern einfach das als Hoffnungsträger für die afghanische Gesellschaft etwas Kleines beitragen. Weil ich finde, wenn man auch einzelnen Personen einfach diese Motivation zuspricht und auch einfach mal zuhört, vielleicht besseres Verständnis hat, was die gerade die Jugendlichen in Afghanistan gerade durchmachen. Ich hab mit einigen sehr engen Kontakt und das ist immer sehr traurig, wenn man Gespräche anhört, weil es ist umschlossen von Hoffnungslosigkeit und so ein Gefühl, warum passiert uns das und warum hilft uns keiner. Und da habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt keine politische Position, um da sagen, ich werde jetzt morgen die und die Gesetzgebung herbei. aber ich dachte mir, vielleicht ist es ein kleiner Lichtblick, wenn wir aus Europa oder auch aus den USA, wer auf jeden immer sich da beteiligen möchte, so eine Art Mentoring bekommt mit jemandem aus Afghanistan. Das war wie ein Hoffnungsträger, den Mädchen und den Jungs ja Mut zuspricht und zuhört. Und wenn es Personen gibt, die auch Wissen weitergeben, natürlich auch das. Aber dass man so ein globales Projekt schafft, um ein Stückchen nach vorne zu bringen und den Kindern in Afghanistan und den Frauen in Afghanistan Mut zuzusprechen. Ich glaube, auch das ist etwas, was einem lange in Erinnerung bleibt und auch Motivation weiterzumachen, weil das ist so einer der Punkte, wo Afghanistan gerade ganz große Lücken hat. Und ich glaube, jeder kann so viel, wie er möchte und kann auch beitragen. Und es hilft auf jeden Fall, links und rechts so ein bisschen zu lesen, sich auszutauschen, deinen Podcast zu hören. Ich glaube, es gibt viele Wege, der Wille muss nur da sein.
Ich glaube, da sind wir wieder bei diesem Punkt, einfach mal zuhören. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger erster Schritt, den anderen zu verstehen, um sich ein Bild davon zu machen. Ne?
Total, total.
Ja.
Das ist wirklich so der Anfang, um die Reise zu starten, genau.
Ja, absolut. Zum Abschluss habe ich noch eine persönliche Frage. Stell dir mal vor, jetzt im Augenblick wird irgendwo in Afghanistan ein kleines Mädchen geboren. Welche Zukunft würdest du ihr wünschen? Was soll sie eines Tages erleben dürfen, was für viele Mädchen heute noch unerreichbar scheint?
Also ich wünsche ihr von Herzen, dass sie ein Leben leben kann, was wir schon längst in Deutschland haben. Mit allen Rechten, die jedem Menschen zustehen, mit allen Bildungsmöglichkeiten, die wir auch haben und dass sie wirklich glücklich sein kann und zufrieden und alles, was sie sich vorstellt, sein kann und werden kann. Und vielleicht da auch noch ein kleiner Punkt. Man sagt ja ganz oft, dass man nur eine Rolle einnehmen kann oder man muss sich ja schon früh entscheiden, welchen Beruf man gehen kann. Und es ist also nicht nur als Wunsch für Sie, sondern auch an alle. Ich glaube, wir sollten da ein bisschen offener sein, weil ich denke, jeder kann alles sein und man muss sich auch nicht auf eine Sache beschränken. Man kann auch mehrere Sachen gleichzeitig machen, sodass man sich selber eine Einbahnstraße baut. Und deswegen wünsche ich der kleinen Prinzessin alles Beste und auch, dass sie alle ihre Träume verwirklichen kann.
Wunderbar, das würde ich mir auch sehr, sehr wünschen. Liebe Susanne, das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein ganz, ganz tolles Gespräch gehabt, mal wieder Afghanistan hier im Podcast. Macht mir jedes Mal Freude, mich mit Menschen darüber zu unterhalten. Und ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß hier gehabt, trotz des ernsten Themas.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Wertschätzung für Afghanistan, dass du das Thema immer wieder zur Sprache bringst. Das bedeutet uns auch in der Diaspora sehr, sehr viel. Und das ist auch ein sehr, sehr großer Beitrag für die Sichtbarkeit für Afghanistan.
Wunderbar. Vielen lieben Dank. Folgt Susanne auf Instagram. Dort ist sie auch sehr aktiv. Sie macht auch nicht nur Thema Afghanistan, sondern auch sehr viele andere sehr interessante Themen. Den Link tue ich mal mit in die Shownotes. Ich würde sagen, bleibt weiterhin neugierig und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Fragen an. Der Interview-Podcast mit Frank Göbel.